ein Tor, Dana, Daniel und Hauke nehmen dich in die Zange. Schalt den Turbo an, I gotta hear it soon. Schalt den Turbo an, I gotta hear it soon. Es ist Donnerstag, aber all deine Freunde sind tot. Sie hängen in ihren Doppelhaushälften. Klinisch sind sie einfach tot. Wenn deine Kutte Feuer fängt, nur dieser Podcast Astrakulada hält die Stange, wenn deine Kutte Feuer fängt.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Folge 226 am 8.8.2024. Seid ihr zurück? Habt ihr euch erholt von diesem harten Wochenende? Und zwar, es war Wacken, es war Sonne, es war Regen, es waren die Turbo-Jugendtage, die Welt-Turbo-Jugendtage.
Welt.
Es war Welt-Turbo-Jugendtage, es war Rocken am Brocken. Und Daniel Hödmann ist braun gebrannt wieder zurück.
Überhaupt nicht, ich habe überhaupt keine Sonne abgekriegt tatsächlich. Das Komische
haben die dich nicht aus dem Tourbus rausgelassen?
Nee, haben sie nicht. Das Komische ist, dass meine Knie ganz doll braun sind, aber meine Beine unten bleiben immer gleich. Das ist ganz, ganz seltsam.
Und seine Beine sind immer noch weiß.
Ja, meine Beine sind leider immer noch weiß. Schönen guten Tag. Ach Mann, was war das ein Wochenende? Was habe ich bei dir alles im Insta-Feed gesehen? Da war ja richtig was los. Und bei allen anderen auch. Wacken war, habe ich gesehen. Und
Welt-Turbo-Jugendtage.
Welt-Turbo-Jugendtage.
Vogelball.
Alter. Vogelball, Spektrum. Was da hier alle los war. So, und überall entweder richtig Sonne oder überall Sonne und extremer Bumsregen.
Aber wie du mir gerade schon gesagt hast, möchtest du über diesen riesengroßen Elefant im Raum reden, der genau. Nicht rosa ist, der nicht ausgedacht ist. Nein, dieser riesengroße Elefant
In Raum Nummer zwei ist Donald Trump.
Der Zonk.
Der hatte vor ein paar Tagen, ist der eingeladen worden, von der Nationalen Vereinigung Schwarzer Journalistinnen in Chicago, glaube ich.
Aus Spaß.
Aus Spaß, weil die sich gedacht haben, den Spaß. Was gönnen wir uns mal? Nee, ich finde das ziemlich gut, dass sie den eingeladen haben. Und die Journalistin, die erste Frage gestellt hat, die erste Frage ging irgendwie, ich glaube, 2,5 Minuten. Also allein, dass sie denkt, dass Donald Trump so eine lange Aufmerksamkeitsspanne von 2,5 Minuten hat, finde ich schon sehr bemerkenswert. Sie hat da direkt mit der ersten Frage irgendwie ihn super, super krass getriggert, weil es irgendwie darum ging, warum er denkt, dass
Kamala Harris,
dass sie nicht schwarz wäre, sondern indisch. Und dann hat Trump sie ausreden lassen und dann hat Trump gesagt, er wurde noch nie in seinem Leben so böse, gemein und rüde in einer ersten Frage beleidigt wie in dieser. Und da hat er ewig geil gequatscht und hat dann allen Ernstes gesagt, er ist nach Lincoln der wichtigste Präsident für die schwarze Bevölkerung in den USA. Und er hat auch das meiste getan.
für
die schwarze Community. Und das war halt so geil, weil natürlich im Publikum halt auch, ich glaube, da waren so gut wie keine weißen Menschen drin, außer halt Trump irgendwie. Und da war immer so ein Oh und ein Ah und sehr viel Lachen und so. Und dieses Interview, falls du es nicht gesehen hast, musst du dir auf jeden Fall angucken. Das ist wirklich großartig, weil er auch gesagt hat, also auf die Frage, wie er darauf kommt, dass die Harris nicht schwarz sei, sondern irgendwie indisch, hat er gesagt, sie war immer indischer Abstammung und hat nur mit ihrer indischen Abstammung geworben. Ich wusste nicht, dass sie schwarz ist, bis sie vor einigen Jahren plötzlich schwarz wurde. Und jetzt will sie als Schwarze bekannt sein. Also, ich weiß es nicht, ist sie indisch oder ist sie schwarz? Ich glaube, das sollte sich jemand anschauen. Was ist denn los mit dem Typen? Also ich sag mal zur Erklärung, sie hat halt einen Vater, der aus Jamaika kommt und die Mutter ist halt Inderin. Aber was ist denn mit ihm los? Was ist denn da falsch, bitte?
Das sollten wir uns mal angucken.
Irgendjemand sollte sich mal dringend ihre Ethnie angucken oder was oder wie. Sollen da irgendwelche Forscher kommen und rausfinden, so wie viel Prozent sie jetzt das und das ist oder was?
Ich weiß gar nicht, was los ist mit dir. Bist du im Politgame gefangen? Mhm. Interessiert dich das gerade wirklich?
Ja,
seit wann interessiert dich eigentlich Politik so sehr? Was hier in Deutschland passiert, das interessiert dich nicht.
Weil ich einfach glaube, dass sie... wie sie jetzt auch agiert und ich weiß nicht, wie viele Interviews ich mir von ihr angeguckt habe. Ich glaube, die kann das bringen. Ich glaube, die schafft es. Ernsthaft. So, weil sie anfängt halt, was Biden und auch alle anderen vorher nicht gemacht haben, einfach zu benennen, was Trump ist.
Ein viel zu alt geratener, weißer.
Das nicht mal.
Diktatorallüren.
Sie hat halt in ihrer allerersten Rede sozusagen, wo noch nicht mal so hundertprozentig klar war, dass sie überhaupt aufgestellt wird, hat sie sich halt hingestellt und hat gesagt, dass sie halt Generalstaatsanwältin von Kalifornien war, jahrelang, und sie ganz genau weiß, wie man mit Menschen umgeht, die Frauen schlecht behandeln, die andere Leute schlecht behandeln, die kriminell sind. Also alles aufgezählt, was Trump halt ist. Und hat sie halt gesagt, so, ich kenne solche Leute wie Trump. Ich hatte jahrelang mit ihnen zu tun. Aber das hat sie halt so super klar gesagt, dass das jeder Dulli verstehen kann. Und das ist, glaube ich, gerade das, was passiert, dass sie gar nicht so krass auf dieses, wir machen das Gleiche wie Trump, weißt du, wir blamen einfach nur unseren Gegner oder unsere Gegnerin, ne, und suchen halt wirklich nur so die extremen Varianten des Schlechten und stellen das halt rum. Sie benennt einfach ganz genau, was Trump ist, aber das halt nicht auf eine asoziale Kackweise, sondern einfach auf eine Weise, die jeder versteht. Und das finde ich geil.
Unabhängig davon, das ist ja auch das Interessante, deshalb wirkt das Ganze halt auch wie eine große Folge Game of Thrones oder House of the Dragons. Mhm. Mit all
oder House of Cards.
Oder House of Cards mit all den Intrigen. Kannst du dir vorstellen, ohne dass es jetzt in so eine Richtung, Querdenker oder Weltverschwörungstheoretik-Scheiße geht, dass sich das Team der Demokraten genau das so überlegt hat. Also diesen kompletten Weg, dass wir Biden nochmal ins Rennen schicken, dass wir Biden auflaufen lassen, dass er sich selbst auflaufen lässt, dass wir dann Kamala Harris in diesem Zuge, wenn alle darüber berichten, dass Biden doch abtreten muss, ins Rennen schicken, damit sie ein besseren Turbo hat, nach vorne zu gehen und halt mit diesem Schwung mehr mediale Präsenz bekommt, als wenn man gesagt hätte, der Biden, der tritt jetzt halt ab und Kamala Harris macht das jetzt so. Mhm.
Auf jeden Fall.
Das wirkt, glaube ich, so wirklich unfassbar inszeniert und so gut.
So gut inszeniert vor allem.
So gut inszeniert, weil egal, wo ich jetzt gerade lese, Politik, USA, Kamala Harris, es sind nur positive Kritiken, Umfragen, all das, was jetzt da gerade los ist, ist halt so, Kamala Harris zieht an Donald Trump vorbei. Wie kann Donald Trump Kamala Harris noch stoppen? Ja. Es ist so, es wirkt so gestaged.
Also ich glaube halt, dass es von langer Hand auf jeden Fall gibt. Und das hat, ich finde auch, das hat nichts mit dieser schlimmen Verschwörungstheorie zu tun, also mit so einer Schwurbler-Scheiße, sondern ich glaube wirklich, dass sie das von langer Hand geplant hat. Also ich glaube nicht, dass die beiden extra nochmal gesagt haben, so mein guter Freund, jetzt tu mal wirklich so, als wärst du richtig dumm. Das wär, also weißt du, das hier, also du weißt, dass das nicht Putin ist. Aber es würde uns mega helfen, wenn du vielleicht einfach sagst, dass es Putin wäre. Weil wir sind da was am Plan dran.
Achso, ihr wollt, dass ich ein bisschen alterssenil wirke.
Noch mehr.
Das kann ich.
Ja, ich glaube das schon. Ich glaube nicht, dass die das erst in den letzten drei, vier Wochen da irgendwie zusammen gebastelt haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, das ist
von langer Hand geplant.
Aber es ist voll gut, Mann. So, die zieht, glaube ich, die richtigen Leute ran. Und wenn ich mir angucke auf Instagram und auf TikTok vor allen Dingen, wie viele MusikerInnen und SchauspielerInnen und künstlerschaffende Menschen sich gerade auch mit ihr ablichten. Das ist ja das Geile. Sie ist ja voll nah. So, also mit wie vielen Leuten sie sich einfach jetzt getroffen hat und TikToks gemacht hat. Also mit wie vielen Künstlerinnen und so. Das ist total krass. Das ist richtig abgefahren und alle werben halt für sie. Und es sind sehr, 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 sehr viele People of Color halt auf jeden Fall dabei. Und wie heißt die von, die hat bei Barbie mitgespielt.
Margot Robbie?
Nein, nicht die, nicht Barbie, die andere, die in diesem Mattel-Ding da arbeitet, die mit ihrer Tochter hinter Barbie holt. Du weißt aber, wenn ich meine. Genau, ich weiß nicht, wie sie heißt. Die hat auch bei Superstore mitgespielt. So. Und die vertritt ja so ein bisschen, ich glaube, die mexikanische Bevölkerung auf jeden Fall. Ich glaube, sie ist Mexikanerin. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage. Aber alleine, was sie für eine Strahlkraft in dieser Community hat, weißt du, wenn sie sich jetzt mit ihr ablichten lässt und sagt so, ey, im Übrigen, ich unterstütze sie, weil das halt voll Sinn macht, sie zu unterstützen. Das ist halt richtig krass, dass die alle so ultramäßig ihre Reichweite nutzen, um halt sie halt auch nach vorne zu bringen. Und wenn man sich mal so die Menschen anguckt, es gab auf TikTok immer mal so ein Ding, da haben die Trump und sie nebeneinander gesetzt und dann die ganzen Promis gezeigt, die halt für Trump und Harris sind. Und bei Trump sind da halt so Leute dabei, wo du echt denkst so, ja, das macht halt total Sinn. Also Hulk Hogan zum Beispiel. Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme?
Wo ich denke, Alter, du bist nicht mal, ist der überhaupt Amerikaner? Kommt der nicht aus Frankreich? Was ist denn los?
Ich dachte, er wäre im Herzen Holländer.
Ja, dachte ich auch. Aber er hat halt nur so Dulli-Idioten, weißt du? Er hat halt wirklich nur so Dulli-Deppen da, wo ich echt denke so, ja, yeah, okay. Ich mein,
wisst
klar,
ihr, wen ich auf meiner Seite habe? Die Expendables.
Ja, genau so. Und dann würdest du Sylvester Stallone sagen, nee, Trump hast du nicht. Tut mir leid, Dolph Lundgren und ich sehen das nicht so. Wir gehen halt rüber zu Harris. Macht halt mehr Sinn. Wir fliegen lieber mit der irgendwo hin und bekämpfen ein Regime. Dein Regime. Habe ich jetzt nicht
gedacht. Ah, nein.
Wenn es nicht so fürchterlich unterhaltsam wäre. Und darum habe ich mir einfach wahnsinnig viel von ihr angeguckt. Und ich finde sie halt übelst sympathisch und ich finde es total großartig, wie sie agiert und wie auch ihr Team sie darstellt. Und wenn man dann die andere Seite sieht, wie Trumps Team dann wieder sie darstellt, das ist halt wieder dieses typische Trump-Ding. Einfach drauf, dumm, nicht nachgedacht, aber Hauptsache dolle. Weißt du, was ich meine? So Hauptsache irgendwie mies und böse sein. Und genau das macht sie auch, aber auf einer ganz, ganz anderen Ebene.
Das ist so ein bisschen, diese Waschmaschine hat seit 5 Jahren gesagt, dass sie ein Trockner ist. Vielleicht sollte sich das mal jemand angucken.
Ja, genau. Aber ich meine, guck dir Frankreich an. So, die haben es ja auch auf einmal geschafft, dass die Rechten weg sind. Bin ich doch richtig, oder nicht? Frankreich hat doch, die haben doch jetzt, da war doch das große Ding, dass auf einmal die Rechten...
Im zweiten Wahlgang haben die geschafft.
Und das war total krass.
Macron hat Frankreich sozusagen vors Messer geliefert und die Franzosen haben im zweiten Wahlgang gesagt, so okay, finden wir doch nicht geil.
Ja.
Jedenfalls nicht, solange die Olympiade bei uns ist. Also ich möchte mit dir unfassbar gerne das Olympiastudio hier in Hamburg sein, kann ich aber nicht, weil ich die Olympiade überhaupt gar nicht mitverfolge.
Also ich habe nichts von Olympia gesehen, glaube ich, außer es wird mir halt irgendwie so ein bisschen in meinen TikTok-Feed geballert, wenn irgend so eine Akrobatin, ich nenne sie jetzt mal Akrobatin, ich weiß nicht, wie die sportliche Sache da heißt.
Wenn irgendeine Schaustellerin.
Ja, irgendeine Akrobatin rennt halt auf so einem Bock zu und springt dann und macht halt so 20.000 Drehungen irgendwie. Und das muss wohl das krasseste gewesen sein, was seit, weiß ich nicht, 1940 irgendwie im Sport passiert ist. Und ich denke mir, ich sehe das halt und denke mir halt so, boah, das ist aber, ja, schon ganz gut gemacht, aber ich sehe da nicht, dass es halt total krass ist. Weißt du, was ich meine? Das ist so, ja, die macht halt so ein paar Salti da oben, oh, ist okay. Aber Olympia interessiert mich halt auch überhaupt nicht. Ich habe früher viel Olympia geguckt, vor allem Schwimmen und Tischtennis hat mich interessiert. Das habe ich sehr
Kind schon, ne?
Ja, als Kind ja. Ja, als Kind schon, aber das ist völlig, völlig an mir vorbeigegangen. Was ich gesehen habe beim Tischtennis war geil. Irgendwie, weiß ich nicht, wer da gegen wen gespielt hat. Auf jeden Fall kam dann halt der Ball und der eine Dude hat den so angeschnitten und so hoch gespielt, dass der ganz knapp hinterm Netz gelandet ist und der Gegner denkt sich, oh, der kommt richtig hoch, den hau ich ihm jetzt voll um die Ohren, aber der war so angeschnitten, dass er direkt wieder zurückgegangen ist. Weißt du, wie ich das meine? So, kommt auf der richtigen Platte an, ist aber so angeschnitten, dass er wieder übers Netz geht, dass der Typ überhaupt nicht drankommt. Das war krass.
Das, was wir damals immer gemacht haben.
Anschnibbeln.
Habe ich mich sowieso gefragt, warum das nicht häufiger verwendet wird, dass man der Ball angeschnippelt wird.
Haben wir doch immer gemacht und immer versucht, ja, immer den Ball anzuschwallen, vor allem beim Rundlauf. So richtig mies und fies. Und vor allem, wenn man dann beim Rundlauf auch noch Allianzen gebildet hat. Weißt du, wenn du mit 6 Leuten Rundlauf gespielt hast und 2 Leute haben so eine Allianz gebildet und dann, wenn der eine Typ dran war, der den Ball so richtig schön hoch zu dir hingespielt hat und dann kommt, ist ja der nächste dran und du haust ihm halt so dermaßen diesen Ball um die Ohren, weil er so schön hochgekommen ist. Und dann waren hinter die beiden Allianzen dann im Finale.
Habt ihr Rundlauf mit richtigen Tischtennisschlägern gespielt?
Ja, auf jeden Fall.
Oder mit einem Tennisball, weil wir hatten damals
ja, mit der Hand und so, nee,
ja,
das haben
wir,
das
Hand, war wir uns damals immer, nur ein Tennisball.
Nee, das war uns immer zu primitiv. Wir haben wirklich immer...
Das war uns zu primitiv.
Ja, ist es doch auch.
Damals.
Nein, wir haben immer wirklich Tischtennisschläger mitgehabt, weil auch, muss man ganz klar sagen, in einem Spüren damals, wo ich auf Schule war, sehr, sehr viele Leute Tischtennis gespielt haben. Also wirklich extrem viele Leute. Also im Verein und auch sowieso privat und keine Ahnung. Und jeder hatte einen Tischtennisschläger. Hatten wir immer mit in der Schule. Und dann haben wir immer hier schön Rundlauf gespielt. Das war schön.
Die Welt-Turbo-Jugendtage im Molotow. Endlich waren sie wieder. Endlich war der Kiez voller
Männer.
Männer. Ja, nicht nur. Es waren relativ, na, das war, also,
90%.
Es ist 90% würde ich nicht sagen. Sag mal 80. 80% Männer und ihre Freundinnen waren
also
mit dabei.
Also wie auf dem Wacken. Also
ein bisschen wie auf dem Wacken. Aber es war so sweet. Ich bin das erste Mal eingeladen worden. Ich kannte das halt dadurch, dass ich immer das Gefühl hatte, dass gerade die Welt-Turbo-Jugendtage dann waren, wenn auch Reeperbahn-Festival war. Und früher war sozusagen deren Place to be das Schlemmereck. Das Schlemmereck auf dem Hamburger Berg. Da haben sich irgendwie alle getroffen. Das gibt's leider nicht mehr. Es ist so eine alte Kiezkneipe gewesen. Da ist jetzt eine Shisha-Bar drin, glaube ich. Kiosk-Shisha-Bar.
Bubble-Tea-Bar
und so. Aber Arne von der Turbo-Jugend hier in Hamburg hat sich gedacht, und das auch schon seit Längen, ich weiß gar nicht, wie lange es die denn schon gibt oder wie lange er schon ausrichtet. Die waren
früher mal im Grünspan.
Ja, und jetzt machen die es halt im Molotow und das war eine ganz sweete Veranstaltung. Du hast vollkommen recht, es war eine sehr weiße, cis-männliche Veranstaltung mit ganz vielen betrunkenen Menschen, aber aus aller Welt und alle waren irgendwie gleich sweet zueinander. Mhm. Also ich habe ein bisschen gedacht so, ich fühle mich doch so mit als jüngste Person, die hier gerade vor Ort ist, mit dem ohne Kutte, aber alle waren unfassbar nett und freundlich zu mir. Also es gab überhaupt gar nichts, wo ich jetzt gedacht hätte, das würde man heutzutage aber nicht mehr machen in meiner Vogue-Bubble, sondern alle, das ist eine Bubble und es war eine mega sweete Bubble und ich war 3 Tage da und es waren...
Was, 3 Tage da? Was ist denn mit dir los?
Ja, ich wurde 3 Tage, nee, eigentlich waren es ja 4 Tage, aber ich war eingeladen und am Donnerstag habe ich halt den kompletten Tag halt mitgemacht, habe mir die Bands angeguckt, habe mit denen getrunken, war sogar noch im Uwe, weil im Uwe war die Aftershow-Party, wo es keinen DJ gab, sondern es gab nur Karaoke und ich will noch nicht mal sagen, es war besonders gutes Karaoke, es war eher so dieses Karaoke, was man kennt von How I Met Your Mother. Kannst du dich noch an die Folge erinnern, wo Ted drüber spricht, wie es ist, wenn er eigentlich betrunken rappt und singt und er dieses Bild von sich
Mic drop
und es voll krass ist und dann sieht man die Realität, wo es total schrecklich ist und man denkt einfach so, bitte halt den Mund, bitte halt, ja, und sagen wir mal so, zu 95% war diese Karaoke halt mehr so, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, selber mitzumachen.
Was hast du gesungen?
Ich habe von Blondie One Way or Another gesungen.
Okay.
Und mit einer Freundin, die halt unbedingt singen wollte und es war so, bitte, ich will kein Karaoke. Doch, ich habe uns gerade angemeldet und sind wir hochgegangen und dann war es so, okay, ich kümmere mich um den Text und du kümmerst dich um die Performance. Und danach ist auch noch einer zu mir angekommen und meinte halt einfach so, ey, du solltest wirklich singen. Ist voll krass. Ja, danke schön. Fuck you. Aber Freitag war auch Molotow, alle zusammen. Samstag haben die noch irgendwie so eine Barkassenfahrt gemacht, wo auch eine Band drauf gewesen ist. Samstag war ich auch noch beim CSD, der war ja auch noch, wir können auch über den CSD reden, aber ich weiß nicht. War einfach eine große Mega-Veranstaltung, die irgendwann ins Wasser gefallen ist, wortwörtlich ins Wasser gefallen ist, weil ungefähr 20.000 Liter pro Quadratmeter runtergefallen sind, irgendwie zwischen 18 und 19 Uhr. Und dann habe ich eigentlich auch gedacht, so ja, das ist zwischen Schlagermove und CSD trennt da halt auch nichts, nachdem der Regen gefallen ist. Ich aber hingegen, so, meine Woche fing ja schon Montag an.
Wie bei den meisten.
Ja, wie bei den meisten. Ich habe mich jetzt, nach 3 Wochen, ich habe mich mit dem Studio unterhalten, was mich angerufen hat, im Sinne von, wir müssen mal über unser Geschäftsmodell sprechen.
Genau.
Du scheinst ein interessanter Künstler zu sein, mit dem wir gerne zusammenarbeiten wollen. Wir müssen mal reden. Lass uns doch mal telefonieren, wie können wir deine Karriere richtig in Schwung bringen? Genau. Und ich muss dir sagen, ich hätte es dir auch noch, ich habe es nämlich aufgenommen, Geil. Ich hätte es dir auch noch zeigen können und es war so todlangweilig.
Ernsthaft?
Es war todlangweilig, todeslangweilig. Ich habe folgende Fehler gemacht.
Okay.
Ich habe nicht das gemacht, was du gesagt hast. Es fiel mir total schwierig, mich dumm zu stellen. Es ist was anderes mit Joe Biden, wenn man ihm sagt, sei doch ein bisschen seniler. Und bei mir war es halt, sei mal ein bisschen dümmer. Ich habe es nicht geschafft.
Okay.
Und die nächste Sache war, der Typ, der mit mir telefoniert hat, der war auch noch relativ sympathisch. Also ich konnte überhaupt noch keinen Groll oder sowas aufbauen.
Hätte ich das machen sollen? Mir ist es egal, ob die sympathisch sind.
Ja, der war ja... Der hatte erstmal nichts Böses im Sinne.
Ja.
So, das war nicht so der schmierige Typ, von dem man so denkt, so, oh, dich hau ich mal in die Pfanne, sondern es war einfach jemand, der Engineer war von diesem Studio und mit mir über diese Produktion gesprochen hat. Mhm. Er wollte mich erst per WhatsApp anrufen, hat er nicht geschafft, musste mich über den Hausanschluss anrufen und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann hat er dieses übliche Sagen, frag mich irgendwas und ich kann dir erzählen, wie es da gelaufen ist.
Ach so,
du musst mich fragen.
Ich muss, was kostet der Spaß?
Da kommst du ja hier gleich mit der ersten Frage so
durch
die Gegend geschossen.
Was kostet es und was kriegst du?
Ich musste ja erstmal herausfinden, was sie eigentlich sind. Und eigentlich sind sie ein großes Studio, was über 400 Produktionen im Jahr macht.
Mhm.
Wichtig sind immer Zahlen.
Ja, ganz klar.
Und er selbst ist halt ein Engineer und er selbst hat mir gesagt, ich bin dafür da, dein Sound in etwas zu bringen, wo du denkst, so geil, da bin ich mega mit zufrieden. Und so, hä, wie mein Sound? Ich dachte, ich weiß ja nicht mal, was ihr macht. Ja, ich bin ja eigentlich nur dafür zuständig, dass wenn du Songs hast, dass wir die dann aufnehmen. Und dass ich dir den Sound gebe, der, den du halt richtig, richtig geil findest. Das macht er bei, er macht 80 Songs im Monat, hat er gesagt. Mm. 80 Songs. Wichtig ist es halt auch immer, wenn man solche Gespräche hat, immer nochmal nachzufragen. Auch gerade, wenn es halt um Zahlen geht. Mhm. Weil er hat irgendwann dann auch gesagt, er macht ja 60 Songs im Monat. Und ich habe auch so gesagt, okay, alles klar, ihr macht so 400 Bands und 400 Produktionen im Jahr. Das heißt ja, ihr macht ja jeden Tag mindestens eine Produktion, müsst ihr ja machen. Halt auch am Wochenende. Mhm. So. Und das hat er das Ganze hat er immer so revidiert und hat immer um den heißen Brei herumgesprochen. Und dann war es auch so, dass ich gefragt habe, weißt du, was du machst? Du sagst mir doch jetzt erstmal eine Band, wo du halt richtig stolz drauf bist, dass du diese Produktion gemacht hast, weil das, so kenne ich das eigentlich, ne? Wenn irgendwelche Leute kommen und sagen so,
man gibt ja an.
Man gibt ja an. Ich habe gesagt, komm, okay, mach doch mal ein bisschen Name-Dropping. Ja. Was für ein Album hast du denn schon produziert? Ja. Für wen? Da hat er auch wieder drumherum gesprochen, hat gesagt, du kannst bei uns auf der Homepage sehen, mit wem wir alles zusammengearbeitet haben. Da hat er gesagt, so, komm, jetzt
sag's doch einfach.
Wenn du wirklich im Monat, er hat immer gesagt, im Monat macht er halt 80 Songs.
Und dann ist er runtergegangen auf 20 wahrscheinlich.
Und dann war es waren ja irgendwie 60, ja, keine Ahnung. Er hat wirklich lange drumherum gedruckst und ich habe irgendwie über Minuten dann immer wieder die gleiche Frage gestellt, bis er mir gesagt hat, du, ich, ja, hier so eine Band wie Fetzer. Das ist die letzte Produktion. Die
wer?
Fetzer.
Mit TZ?
Ja, mit TZ. Also nicht Fettsack.
Noch nie gehört.
Ich habe es mir auch gleich, habe ich den Computer aufgemacht, habe ich Instagram, sei schon bei Spotify eingegeben, habe gesehen, ne, dass sie wahnsinnige 199 monatliche HörerInnen haben und mir diese Songs halt angehört.
Krass. Richtig. Nichts krass. Gegen die Band jetzt, aber krass.
Aber eigentlich nur, ne? So, du möchtest eigentlich deine Arbeit irgendwie in irgendeiner Form präsentieren und dann nimmst du ja etwas, entweder mal sagst du es vom Sound oder halt auch von der Reichweite oder, also natürlich werden die Produzenten, die an Nina Chuba gearbeitet haben, auch Nina Chuba auch immer als Referenz geben.
Ja, oder natürlich.
Nimm dir einfach Moses Schneider. Das Beispiel habe ich auch gebracht.
Ja,
Moses Schneider ist bekannt dafür, dass er die Beatsteaks-Alben macht.
Ja, ja.
Und natürlich ist da auch mal ein Olli Schulz mit dabei. Aber man,
Tomte
und keine Tomte, Ahnung, ja, man ja, weiß ja. halt, wo.
Aber man weiß die Beatsteaks.
So, man weiß halt, wo er seine Finger halt dran hat. Und das war da halt nicht gegeben.
Ja, er hat seine Finger halt bei Fetzer mit drin. Wow. Nee,
nichts gegen die Band Fetzer.
Nein, aber das ist halt so, ja.
Also alles in allem hat er mir dann sozusagen klar gemacht, dass es irgendwie eher dann doch um die Studioproduktion geht, die dann so ganz normal irgendwie bei 1500 Euro, 1600 Euro pro Song halt geht. Wenn wir mal mit 2 Stunden länger an einem Song arbeiten, dann ist das auch egal. Hauptsache das Endprodukt stimmt halt.
Genau.
Aber es ging ja erstmal darum, dass das Studio mich locken wollte.
Mit Reichweite, Alter, die wollten dich dick machen.
Na, ja, was denn? Ja, habe ich nämlich auch gefragt, weil ich gedacht habe, ey, so wie ihr euch auf Instagram präsentiert und so wie ihr mich halt angeschrieben habt auf Instagram, habe ich auch gedacht, dass da irgendwie eine Online-Promotion-Firma dahinter steht. Also ja, also das ist eigentlich nicht jetzt unser Themenbereich, den wir irgendwie haben, aber wir haben Leute, die sich damit sehr gut auskennen und ihr würdet so gesehen dann Coachings bekommen.
Ja, der Praktikant mit dem iPhone 14 Pro oder was, der macht es denn oder wie? Das ist doch Vorspielung falscher Tatsachen.
Ey, aber für diese 15 Minuten, die eigentlich angedacht gewesen sind, hat er sich wirklich nochmal 15 Minuten länger genommen, weil ich hätte ihn halt auch immer gefragt.
Aber er muss doch so viel produzieren, wie kann er da denn Zeit
haben?
Hat
er denn nachher auch gemerkt, als er mich dann abgewürgt hat? Er hat mich dann wirklich abgehört. Ich hab ja auch noch den nächsten Call. Wir müssen jetzt hier mal aufhören.
Ja,
genau. Weil ich glaube, ich habe ihn außersehen am Anfang gleich verständlich gemacht, dass ich ein Team um mich herum habe.
Ja.
Das habe ich dann.
Anfängerfehler.
Ja, ist total. Ich habe es ja nochmal nachgehört.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, du machst schon am Anfang klar, dass du eigentlich schon ein Team um dich herum hast und schon wurdest du halt uninteressant.
Ja.
Und er wollte eigentlich schon auflegen und dann kamen halt meine Fragen, welche Bands habt ihr schon produziert, mit welchen Bands arbeitet ihr zusammen, wie viel kostet der ganze Spaß? Ich habe halt denen auch gesagt, so, ey, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dann kommen die und sagen, auf Spotify habe ich mir diesen und diesen Song angehört, finde ich mega geil, ich könnte mir vorstellen, dass wir das und das und das machen.
Mhm.
Und dann habe ich mir halt auch gefragt, so welchen Song von denen, die ich halt gerade drauf habe, fandst du am interessantesten? Ja, ich habe nur diesen einen Song gehört.
Den einen da, hier irgendwas mit Regen und Afrika.
Ja, genau, mit Regen und Afrika. Ja. Ich so, okay, alles klar, aber du hast nur einen Song gehört und dann war euch schon gleich bewusst, dass ihr mit mir zusammenarbeiten wolltet und kannst jetzt überhaupt gar nicht über meine Produktion reden, weil ich habe nur gefragt, so, was würdest du denn anders machen?
Ja, genau, was würdest du ändern?
Ja, das würde ja beim nächsten Gespräch halt folgen.
Ah, oh, das ist alles, also komm, jetzt mal ehrlich, diese Firma stellt sich von Anfang an so dahin und redet und tut und sagt dir, dass sie es schafft, dich bei TikTok und Instagram durch Social Media halt dick zu machen. Es wurde irgendwie überhaupt nicht davon geredet, dass sie auf einmal Musik produzieren. So, gar nicht. Also und wenn, dann halt so minimal. Darüber haben wir auch nie geredet hier in den letzten zwei Malen. Wir haben nie über Musikproduktion geredet. Wir haben immer nur darüber geredet, wie es diese Firma schafft, dich halt dick zu machen und deine Träume wahr werden zu lassen. Mhm. So, das war der Grund, warum wir überhaupt auf die eingestiegen sind. Hätten wir gewusst, dass es um Musikproduktion geht, Hätten wir sofort gesagt, so, ja, nee, lass mal. Also, wen interessiert denn das jetzt gerade? Ist ja voll belanglos. Wir möchten ja, dass du uns dick machst, so. Also, ist ja totaler Quatsch.
Und das ist ihm dann in dem Moment auch sehr schnell bewusst geworden, als er mit mir gesprochen hat und auch, als er gemerkt hat, was für Fragen ich stelle, dass ich nicht leicht abzuholen sei.
Ja.
So, er hat dann noch gefragt, so, wie es halt mit den Förderungen aussieht und für welches Projekt. Und da habe ich halt auch gemerkt, so, okay, alles klar. Der versucht mich jetzt auch gerade ein bisschen abzuwimmeln, weil der merkt, dass ich mehr weiß, als ich eigentlich sollte.
Du kannst dich halt nicht dumm stellen, Hauke.
Ich kann mich da dann auch nicht dumm stellen. Und dann habe ich auch nachhinein gemerkt, so ich habe dann auch überlegt, ne, vielleicht mache ich da irgendwas draus, verstell die Stimme oder also seine Stimme und pack das jetzt hier in diesen Podcast rein. Aber das Gespräch ist halt einfach, das läuft so aneinander vorbei. Ist noch nicht mal ein guter Musiktalk oder sowas gewesen, sondern ich habe einfach nur gedacht, so eigentlich ist es total intelligent, gerade wenn ihr junge KünstlerInnen seid, dass ihr diese Gespräche mit Menschen, die ihr nicht kennt, denen ihr nicht vertraut, gerade wenn es um diese Themen im Businessbereich sind, über Kommunikation, Promotion, ich möchte gerne dein Management werden, dass ihr die aufnehmt und dann nochmal hört. Weil im Gespräch selber ist man immer so vertieft und Leute, die leicht manipulieren können, setzen bestimmte Cues, dass du dich wohlfühlst und dass du ein gutes Gefühl hast. Das hat er nämlich auch versucht, ne? Weil am Anfang, ne, so, ja, ey, geiler Song, geile Produktion, haben wir uns halt auch gefragt, wie so eine Produktion halt nicht so viel Aufmerksamkeit auf Instagram erreicht. So gleich so dieses Love-Bombing, gleich so dieses, hey, und dann machen wir noch und kannst du nicht vorstellen, das und dass man das aufnimmt und dann am Ende sich dann nochmal anhört, um wirklich mal auf die objektiven Fakten zu gucken. Mhm. Was können die mir anbieten? Was wollen die eigentlich? Welche Reichweite haben die? Welche Erfahrung haben sie? Wie arbeiten sie eigentlich? Und mal zu schauen, außerhalb dieser ganzen Komplimente und dieses ganzen Love-Bombings, was bietet mir diese Firma, mit der ich zusammenarbeiten will? Wenn ich ehrlich bin, dass mir das jetzt auch erst mit 42 auffällt, dass es total intelligent ist, das hätte mir auf jeden Fall die eine oder andere Mark erspart. Mhm. Weil ich erzähle jetzt mal was, weil Daniel halt auch Namen kennt, müsste Daniel jetzt auch mir zuspielen und ich versuche das Ganze ohne Namen zu nennen, als Information hier in den Podcast hineinlaufen zu lassen.
Okay.
Sagen wir mal so, ich komme aus einer Band, die mal betreut worden ist. Mhm. Betreut von außen. Mhm. Mit Informationen und mit Ratschlägen von außen. Von einem Menschen, den wir bezahlt haben. Mhm. Von einem Menschen, der auch dafür gesorgt haben, dass wir eine Initiative Musikförderung bekommen haben für das vorletzte Album. Mhm. Diese Initiative Musikförderung war relativ hoch. Ich glaube, so dass wir mit unserem Eigenanteil und dem, was wir von der Initiative Musik bekommen haben, ich glaube, da waren so zwischen 40 und 45.000 Euro mit im Spiel, was eigentlich relativ viel Geld ist. Ich meine, andere Leute kaufen sich da ein Auto für oder zahlen halt ihre Wohnung für an oder was kannst du mit 45.000 Euro alles machen?
Ganz viel Red Bull kaufen.
Ganz viel Red Bull kaufen, legen das an, aber da sind bestimmt HörerInnen, die sagen so, what, so viel Geld? Und ich sage, ja, so viel Geld, aber so viel Geld ist auch leicht weg. Und ich kann nur sagen, dass wir damals halt beraten worden sind, zu einer Promotion-Firma zu gehen, weil eine beratende Person gesagt hat, es ist wichtig, dass ihr in der heutigen Zeit eine Beratung bekommt über Social Media. Für mich war das damals irgendwie vollkommen klar, ich meine, das ist jetzt auch schon 5 Jahre her fast, dass das sein muss, weil wenn jetzt was geht, dann geht es halt über Social Media. Und habe einfach so viel Vertrauen gehabt, dass ich über 50% von dem, was wir von der Initiative Musik als Förderung bekommen haben, gesagt habe, das geben wir jetzt dieser Promotion-Firma. Mhm. Jetzt kannst du mal fragen, was die Leistungen dafür gewesen sind.
Hauke, was waren denn die Leistungen dafür?
Also wir hatten ein Erstgespräch. Mhm. Und dieses Erstgespräch basierte sehr auf Vertrauen, weil jemand gesagt hat, das ist eine gute Firma, mhm, und Sympathie, weil die Person, die mit uns gearbeitet hat, die in dieser Social Media Firma gearbeitet hat, sehr sympathisch war, die hat die gleiche Musik gehört, die kannte auch das Album, hat da reingehört und man hat wirklich gemerkt, da ist jemand da, der sich mit dieser Band auseinandergesetzt hat, was mir erstmal ein gutes Gefühl gegeben hat und was irgendwie, wo ich gedacht habe, geil, da interessiert sich ja wirklich jemand für die Musik, die wir halt gerade machen und ist halt on point dabei, zu sagen, das bringen wir nach oben. Die nächste Situation war nach diesem Erstgespräch, wo wir uns entschieden haben, das zu machen, war, wir bauen einen Redaktionsplan auf. Redaktionsplan heißt, was könnten wir denn für bestimmte Release an Social Media Content machen? Das war auch vollkommen okay. Man hatte immer jemanden, mit dem man sich halt irgendwie auseinandersetzt. Aber Frage ist dann so, okay, von wem kam der Social Media Content?
Von euch.
Richtig. Das heißt sozusagen alles, was wir aufgebaut haben, diese schicken Werbevideos, mhm, All das, was halt sozusagen der Content an sich war, den haben wir gebaut. Mhm. Dann könnte man denken, ja, okay, was kommt denn da noch?
Ich weiß gerade nicht, wo es hingehen soll. Ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Moment, ich muss das irgendwie klarkommen. Also diese Firma, ich weiß auch, ich bin auch gerade nicht so drin, dass ich irgendwie weiß, worum es gerade geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder bin ich alt geworden, habe es einfach vergessen und du hast es mir bestimmt erzählt, worum es geht. Und wenn wir gleich jetzt weiterreden, weiß ich das auch wieder. Also im Endeffekt habt ihr eine Promotion-Firma engagiert und habt den 45.000 Euro in Rachen geschoben.
Nope, die Hälfte. Uns wurde auch noch gesagt, es wäre sogar besser, wenn wir mehr als die Hälfte geben. Ja. Also je mehr Geld wir geben, ja, desto besser können wir natürlich betreut werden.
Okay, alles klar. Aber im Endeffekt habt ihr die ganze Arbeit gemacht.
Im Endeffekt kommt der Content von uns selbst.
Genau, ihr habt alles gemacht. Also diese Videos und designt und keine Ahnung und bla. Also das, was ihr vorher auch schon gemacht habt, habt ihr sowieso schon gemacht.
Das haben wir sowieso schon gemacht.
Okay, und dann habt ihr das rübergegeben oder habt ihr das auch selber gepostet?
Am Anfang war es so, dass wir es selber gepostet haben, beziehungsweise gab es ein System, wo es eingepflegt werden konnte, ja, sozusagen wie ein,
von der Firma,
ja, wie ein Kalender,
ja,
so dass das alles zur gleichen Zeit,
ja, ja,
wann auch immer, mhm, von dort aus gepostet werden konnte.
Mhm. Aber ihr habt es selber gemacht.
Aber wir haben den Content natürlich selber erstellt.
Und die Firma hat dann was gemacht? Gar nichts oder was?
Jetzt ist die große Frage.
Aber die müssen es doch verbreiten irgendwie, aber die müssen doch irgendeine Gegenleistung geben.
Das wäre dann sozusagen, du schaltest eine Werbung auf etwas.
Okay.
Ne? Und wenn du eine Werbung auf etwas schaltest, sagen wir mal, ich glaube, damals hieß es noch nicht Meta, damals war es halt Facebook und damals, ja, war es Instagram, bauen die eine Kampagne für dich halt auf.
Ja.
Sie gucken in die Analytics, mhm, und schauen, wo können wir denn das Werbebudget aufteilen, dass man die größtmögliche Reichweite bekommt. Mhm. Frage ist, glaubst du, dass in diesen mehr als 20.000 Euro das Werbebudget schon mit drin gewesen ist?
Ja, wahrscheinlich ja nicht.
Nein, kommt auch noch on top drauf.
Hä, aber was? Aber jetzt sag doch mal, was haben die denn gemacht? Was hat diese Firma denn gemacht? Ihr habt den 20.000 Euro in Rachen geschoben und was haben die gemacht mit den 20.000 Euro?
Uns ein Jahr lang betreut.
Ja, aber was haben sie denn gemacht?
Das war nämlich die große Frage irgendwann halt nach einem halben Jahr von mir, eigentlich schon nach 3 Monaten. Wir haben einen Vertrag unterzeichnet vorher,
ja,
haben Vorkasse gemacht, damit sie arbeiten können.
Ja.
Und nach 3 Monaten, beziehungsweise nach der ersten Single, habe ich schon gesagt, so ey, irgendwie, was passiert hier eigentlich? Also der Content kommt von uns, die Ideen kommen im großen Teil von uns.
Ja.
Das Einzige, was wir machen, wir schieben euch den Content rüber und ihr platziert den dann. Aber das Werbebudget muss ja auch von uns kommen.
Ja.
Wofür geben wir denn gerade so viel Geld aus? Und so, dass ich nach einem halben Jahr dann auch gesagt habe, weil ich mich mit der Person, die uns betreut hat, trotzdem immer noch sehr gut verstanden habe,
mhm,
aber auch die Frage gestellt habe, ey, ganz ehrlich, 20.000 Euro. Ich könnte mir einen Praktikanten einstellen, der die ganze Zeit mit dem Handy hinter mir herläuft,
mhm,
und dem ich halt im Monat 1.500 Euro gebe. Da habe ich ein Mehr von, als gerade von dem,
was
hier, ja, halt gerade passiert. Und es wird eigentlich immer nur hin und her gedruckst.
Mhm.
Ja, wir könnten euch ein neues Tool anbieten. Naja, aber ihr seid ja mit euren Ideen ja immer so weit. Also wir können euch ja gar keine neuen Ideen geben. Ihr blockiert ja auch schon, wenn wir irgendwelche anderen Ideen halt reinbringen.
Mhm.
So war halt so ein bisschen die Aussage.
Mhm.
Man sagt so, ja, nee, aber wir haben ja feste Content-Pläne,
mhm,
die wir ja auch schon selber am Anfang durchgegangen sind. Warum? Wir blockieren halt nichts von euch. Das war am Ende dann irgendwann so, dass ich gedacht habe, dass es wahrscheinlich, dass eine beratende Person ein Kickback bekommen hat. Weißt du, mhm, was ein Kickback ist?
Mhm.
Ein Kickback ist, du vermittelst einen Kunden an eine andere Person.
Und kriegst Kohle dafür. Ja.
Und das war nach einem halben Jahr genau meine Frage. Ey, die beratende Person, die für uns zuständig sind, hat die einen Kickback von euch bekommen?
Ja.
Weil
aus den 20.000 Euro natürlich, die ihr bezahlt habt.
Genau, aus den 20.000 Euro.
Ja, ja, so und so viel Prozent.
So und so viel Prozent. Habt ihr dafür einen Kick
bekommen? Provision.
Ja, ich weiß nicht so richtig. Also auch da wurde wieder rumgedruckst. Ja,
okay.
Und es war dann so am Ende, dass dieser Vertrag, den wir halt miteinander gehabt haben, dass ich den anfechten wollte. Und die beratende Person hat dann gesagt, naja, wir können doch nicht mit dem Anwalt gegengehen, weil sie ja im Prinzip ja schon geliefert haben. Und es ist ja auch im Prinzip nicht ganz klar, ob ihr damit erfolgreich seid. Und nachher kostet euch der Anwalt bzw. das Verfahren viel mehr Geld als das, was ihr da reingegeben habt. Und so saßen wir da auf jeden Fall und haben die Hälfte unserer ganzen Kohle an ein Unternehmen gegeben, was für Social Media zuständig gewesen ist, die uns im Nachhinein nichts gebracht haben, außer Lehrgeld. 20.000 Euro Lehrgeld. Es gab dann noch so Situationen, wo ich am Ende dann angefangen habe, mit dem Anwalt zu drohen und wo die gesagt haben, okay, das und das Budget ist jetzt noch übrig, wir packen das jetzt auf die nächste oder auf die letzte Single, packen wir das da drauf, so dass wir dann wieder cool miteinander sind und safe. Und es war halt einfach so, ey, aber ganz ehrlich, wie habt ihr denn 20.000 Euro verbraten? Für was?
Ja, also, vor allem haben die denn wenigstens, habt ihr denn wenigstens irgendwie gesehen, wenn ihr was, also wenn ihr die Single rausgebracht habt und diese Werbung, habt ihr dann mehr Leute erreicht.
Dann kommt natürlich drauf an, wie viel Werbung du geschaltet hast. Das konntest du ja im Nachhinein nicht nachvollziehen oder nicht wirklich nachvollziehen, weil du in diesem Game dann nicht drin gesteckt hast, so im Sinne von, so, was ist da eigentlich alles passiert. Mhm. Du bekommst halt Reportings, du bekommst halt Zahlen, wo du aber als Laie überhaupt erstmal gar nichts mit anfangen kannst. Ja. Aber die Promotion, die du gestartet hast, die hast du ja natürlich auch selber bezahlt.
Ja.
Jetzt guckst du so, ne? Und denkst halt, was? Ja, genau so habe ich dann auch geguckt. Ja. Also du stehst dann da und denkst halt einfach so, wow, wir haben so viel Geld zur Verfügung, was könnte man damit machen? Könnte man nur diesen einen Song promoten oder stecken wir so viel Geld in eine Single rein und die zieht sozusagen alles mit?
Mhm.
Nein, du wirst dann in dem Sinne beraten, dass das Geld irgendwo anders gelagert wird, eine Person vielleicht, ob das so passiert ist oder nicht, einen Kickback bekommt und du einfach denkst so, ey, irgendwie wurdest du halt gerade verarscht. Und deshalb erzähle ich das halt auch gerade, weil wenn ich in der Situation am Anfang gewesen wäre, ich nehme das jetzt auf, ich überlege jetzt nochmal, ob das, was da halt gerade passiert, wirklich, wirklich wichtig ist. Oder ob das gerade nur, dass du so ein Feel-Good-Vibe bekommst. Weißt du, dass ganz viele Leute sagen, sie glauben an dich, sie glauben an deine Songs, sie hätten den richtigen Plan für dich, wie cool wir alle miteinander agieren, wie geil wir ja schon im ersten Gespräch alle miteinander lachen, wie sehr wir die gleichen Bands feiern, wie teilweise wir auch die gleichen Leute kennen, die in der Musikbranche.
Das
ist halt ein
Problem. Genau das war wahrscheinlich genau das Problem.
Und genau das ist damals das Problem gewesen, weil ich unbedingt wollte, dass das, wir sind damals mit Won't Forget These Days halt rausgegangen, weil ich unbedingt wollte, dass das jetzt richtig knallt. Mein Wille, dass das jetzt richtig knallt und mein Traum, dass das jetzt richtig nach vorne geht, war so groß, dass ich alle Anzeichen und alle
von Scheiße nicht gesehen hast.
Ja, von Scheiße nicht gesehen habe, dass Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, im ersten Moment ja auch mit dir zusammenarbeiten, um Kohle zu bekommen. Ja. Das kann ich der beratenden Person jetzt irgendwie nicht übel nehmen, weil das deren Job ist.
Ja, klar.
So, ich kann dir vielleicht übel nehmen, nicht richtig gespielt zu haben.
Ja,
so, und ich kann dir vielleicht übel nehmen, auch diese Entscheidung getroffen zu haben, hey, wir müssen jetzt mit denen zusammenarbeiten. Das kann ich ihr vielleicht halt einfach übel nehmen. Aber und im Großen und Ganzen sind Entscheidungen immer davon getrübt, ob man nur das sehen oder nur das sieht, was man sehen will. Weil der Traum und weil das Verlangen oder das Need nach Erfolg so groß ist, dass du über diese ganzen Red Flags einfach drüber schaust.
Da war einfach zu viel Buddy und zu wenig Business.
Ich bin der festen Überzeugung, dass das beides geht.
Ja, aber nee, anscheinend ja nicht.
mir nicht.
Du hast jetzt ja das Beispiel, dass es nicht funktioniert. Also es kann bestimmt funktionieren, weil weiß ich nicht, ob das wirklich so geil ist. Keine Ahnung, aber in dem
Fall. Guck doch jetzt bei dir bei Großstadtgeflüster. Ihr schafft es halt über die Arbeit und über ein gutes Gefühl, dass ihr auf der einen Seite gut und professionell miteinander arbeiten könnt, aber auch, dass ihr trotzdem ein Buddy-Gefühl habt.
Ja. Ja, das stimmt.
So.
Ja, ich weiß aber nicht, ob das, ich weiß nicht, ob man das ummünzen kann auf eine Firma, die dafür zuständig ist, dich groß rauszubringen. Also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das, weiß ich nicht, ob man das, also ich weiß, was du meinst, ja, aber das kann man nicht so.
Aber ich glaube, man muss halt irgendwie kurz weg von diesem, eine Firma, die dafür zuständig ist, dich groß rauszubringen.
Nee, aber eine Firma, die dafür zuständig ist, dass eure Songs platziert werden, dass eure Songs Werbung bekommt, dass ihr neue Leute generiert. Dafür war die Firma zuständig, dafür hat die 20.000 scheiß Euro bekommen. Und dafür
ich glaube, das wusste die Firma selber noch nicht mal, was sie halt machen, weil die halt noch jung gewesen sind, sich neu aufgestellt haben. Und so wie die Firma oder beziehungsweise das Studio, was sich ja jetzt gerade eingeschaltet hat, überhaupt gar keinen Plan haben von dem, das machen wir, das machen wir, das machen wir, dafür bekommen wir das Geld, dafür bekommen wir das Geld, dafür bekommen wir das Geld. Entweder ist euer Content so großartig, dass er sich halt multipliziert, oder ihr habt so viel Budget, dass wir ganz viele Bereiche abdecken können, wo wir ganz viel Netzwerk haben. Was ist Radio Promotion? Was geht bei Meta rein? Was setzen wir auf TikTok? Seid ihr überhaupt relevant für TikTok gerade? Sondern dass ihr halt einfach einen Plan erstellen und fokussiert darauf eingehen, was braucht ihr eigentlich gerade? Und dann halt dafür bezahlt werden.
Ja.
Also dass du dann dafür bezahlt wirst, dass du nicht vorher einen Vertrag abschließt, wo du halt einfach sagst, hier sind 20.000 Euro und jetzt macht mal.
Ich habe gerade gar keine Ahnung, um wen und um was es geht, das musst du mir auf jeden Fall noch erzählen. Aber für mich hört sich das so an, als wurde auf jeden Fall das Buddy-Gefühl hart ausgenutzt, um euch in diese Firma reinzukriegen, und diese Firma hatte überhaupt gar keine Ahnung, was sie eigentlich macht und machen muss, war aber so, ey geil, wir kriegen halt 20.000 Euro, weil die einen Fördertopf haben, bla 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 bla, und wir probieren uns da mal aus.
Ja,
so genau. So hört sich das für mich an. Und da muss ich ganz klar sagen, A, wusste das hundertprozentig die Person, die auch euch da reingebracht hat, so ganz sicher, klar wusste die das, auf jeden Fall. Also die wusste ja mit Sicherheit, die sind neu, also jetzt nicht ihr, sondern ne, die Firma. Die Firma ist neu, keine Ahnung, und die wissen es noch nicht hundertprozentig, aber ach, mit Oatville, na, das kann schon funktionieren. Wir probieren das einfach mal aus. Und vor allem, die geben ja nicht die ganzen 45.000 aus, die geben ja nur 20.000 aus. So, wie tut das halt nicht? Und dann im Endeffekt nicht abliefern und es dann im Endeffekt auch die Person, die euch da reingeholt hat, nicht irgendwann mal gesagt hat, so, ah, irgendwas läuft hier aber ein bisschen komisch. So, ne, warum funktioniert denn das eigentlich nicht? Finde ich schon ganz schön arschig, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Genau, und deshalb.
Also, wenn ich dir jetzt sage, so, Hauke, hör mal zu. Ich kenne hier zwei Mädels und einen Typen, die haben jetzt gerade eine Booking-Agentur aufgemacht. Die heißen XY-Booking. So. Und die haben richtig Bock, euch zu machen. Die finden eure Mucke geil und das ist alles voll gut und das wird richtig, richtig Sutsche. Glaubt mir mal, das wird richtig geil. Die kriegen so und so viel Provision pro Gig, schnicki schnacki, keine Ahnung. Und du sagst so, geil, okay, ich vertraue dir da, lass uns da mal ein Gespräch führen. So, dann führst du ein Gespräch mit dieser Booking-Agentur und die erzählen dir genau das Gleiche, was die andere Firma dir erzählt hat. Und du kriegst ein gutes Gefühl, aber du kriegst vor allen Dingen ein gutes Gefühl, weil ich dir sage,
genau,
weil ich dir sage, dass die cool sind. So. Und dann merkst du nach einem halben Jahr, wo eigentlich eine Tour stattfinden sollte von 14 Terminen. Von diesen 14 Terminen gibt es aber nur 3 und die finden in autonomen Jugendzentren statt, wo eure Musik gar nicht hinpasst, und es kommen 5 Leute, weil diese 3 BookerInnen überhaupt gar keine Ahnung haben, was die da machen, weil die keine Kontakte haben, weil die das noch nie gemacht haben, oder vielleicht haben sie es mal gemacht, aber auch nicht so richtig. Vielleicht haben sie mal im Club gebucht oder so und denken sich jetzt, wir machen das jetzt mal hier worldwide mit einer geilen Tour. Dann ist es doch so, dass du irgendwann zu mir kommen würdest und würdest sagen, so, Alter, was hast du uns da für eine Scheiße erzählt? Was sind das für Menschen? So, warum, also die können nichts. Da passiert nichts. So. Und dann, zu Recht, solltest du auf mich unfassbar sauer sein und mir einfach mal hart die Freundschaft kündigen, weil du dann sagst, so, Alter, wir sind Freunde, du kennst mich, was hast du hier für einen Scheiß gemacht?
Der Unterschied einfach daran, du hast vollkommen recht, wenn du mir jetzt jemanden empfehlen würdest und sagen würdest, du, ey, ich kenne jemanden, dann würde ich erstmal auf dein Wort hören.
Ja.
Und ich würde dir vertrauen und einfach sagen, ach, Digi, du bist so lange im Business, die Leute kennen dich, du kennst die Leute. Dann würde ich einfach sagen, so, geil für den Kontakt.
Ja, aber das hast du ja gemacht.
So, der Unterschied einfach daran ist, du bekommst keine 20% von mir.
Naja, das hätte ich ja mit den BookerInnen klären können, dass wenn ich die, natürlich kann ich das machen, natürlich, ich kläre mit der BookerIn und sag so, hör mal zu, die haben halt eine Förderung von 45.000 Euro, davon können wir oder ihr auf jeden Fall irgendwie 10.000 Euro bekommen, damit ihr eine vernünftige Tour machen könnt, bla bla und keine Ahnung, schnicki schnacki, was auch immer, und dann kriege ich davon halt nochmal so und so viel Prozent, das muss ich dir doch überhaupt nicht erzählen. Und das hat die Person halt auch nicht gemacht.
Genau, und jetzt fangen wir halt darüber an, Tacheles zu reden und was für ein Konstrukt man sich eigentlich befindet. Du vergisst halt auch die Touren, die sie halt gebucht haben und die halt nicht so richtig funktioniert haben. Das ist die eine Sache. Ich selber bringe ja noch ganz viele Kontakte mit und habe ja noch 2 bis 3 Festivals, wo ich auch ein relativ gutes Geld bekomme, wovon sie aber 20% haben würden.
Die kommen trotzdem rein, genau.
Die würden, dann würde ich halt sagen so, ey, wie kann das eigentlich sein? Ich habe jetzt 10 Festivals, habe ich selber gebucht, die halt richtig gut bezahlt werden aus meinen Kontakten. Davon kriegt ihr 20% und dann setzen wir in Relation, was ihr gemacht habt.
Ja, 3 Jugendzentrumkonzerte. Und dann wird die Agentur sagen, na ja, dann muss man in deinem Vertrag reingucken. Genauso steht das da. Alles, was ihr reinbringt, alles, was ihr macht, davon kriegen wir halt auch 20%. Schade, Hauke.
Und dann sind wir wieder beim Vertrag.
Und dann sind wir wieder beim Vertrag, genau.
Den man dann abschließt.
Ja.
So. Deshalb bekomme ich jetzt auch von dem Studio, das mich angerufen hat, keinen Vertrag. Ich habe noch wirklich nachgefragt, ob ich sowas zugeschickt
haben kann. Ja, aber kriegst du nicht.
Kriege ich nicht. Ja. Das machen sie, das handeln sie immer, also jeder, bei jedem Künstler, jeder Künstlerin ist was anderes und bei manchen schreiben sie halt mit und da gibt's ein bisschen GEMA für und hin und her, aber da gibt's halt nichts. Deshalb noch einmal, damit hier ein gewisser Mehrwert aus diesem sehr, sag mal, sehr vagen Gespräch rauskommt, ist, es ist ein verficktes Haifischbecken und es gibt so viele schwarze Schafe. Gerade wenn es darum geht,
das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Richtig. Und ich glaube, man braucht die Personen um einen herum, die immer sagen so, ey, lies dir es nochmal durch.
Pass doch mal ein bisschen auf.
Pass doch mal ein bisschen auf. Mhm. Willst du die jetzt gerade buchen, weil sie dir Honig ums Maul schmieren? Mhm. Oder willst du die gerade buchen, weil die schon Leistungen gebracht haben? Ob das dann halt passiert, also ob du dir so eine alteingesessene Agentur nimmst und dann da Geld für bezahlst, das, ne, es kann immer trotzdem noch sein, dass es nicht funktioniert. So, es ist immer unterschiedlich. Nee. So. Aber gerade so, gerade bei solchen Sachen, denke ich halt immer so aus der Erfahrung heraus. Ich hab so viel verficktes Lehrgeld bezahlt in meinem verfickten Leben.
Ja, wahrscheinlich wie 80% aller anderen Bands auch in eurer Größe. Das hat ja jeder durch irgendwie, mit Sicherheit.
Ich habe mal mit dem Bassisten von Halloween gesprochen, in der alten Liebe, 90-Minuten Gespräch, wo der dann auch sagte, ey, weißt du was, wir haben so viel Geld in den 80er Jahren verdient, was wir nicht gesehen haben. Mhm. Wenn du nicht einmal dein Label verklagt hast und nicht einmal vor Gericht standest, bist du auch kein richtiger Musiker.
Das ist ungefähr wie die Doku von, er heißt Ron Perlman, oder? Nee, heißt er Ron Perlman?
Ron Perlman hat auf jeden Fall
NSYNC und Backstreet Boys gemacht. Nee, der ist es nicht. Nee, Lou Perlman heißt er. Ron Perlman ist ein Schauspieler.
Ist Hellboy.
Also es ist nicht Hellboy. Die Doku von Lou Perlman auf Netflix, wo es darum geht, wie er so ein Schneeballsystem aufgebaut hat. Großartige Doku angucken. Wie er so ein Schneeballsystem aufgebaut hat und damit im Endeffekt angefangen hat, Bands zu promoten und aus denen Künstlern zu machen. Und NSYNC sich irgendwann so nach 10 Monaten gefragt haben, nachdem sie irgendwie nur gespielt haben und nur Geld gescheffelt haben, angeblich, wo das ganze Geld hin ist. Und er dann irgendwann gesagt hat, so, ja, lass uns mal treffen, lass uns mal zusammensetzen. Und dann hat jeder von NSYNC einfach 10.000 Euro bekommen mit dem Scheck.
Handgeld,
so. Und das Geile war, er hat sich vertraglich als sechstes Mitglied bei den Backstreet Boys und bei NSYNC mit reinschreiben lassen. Dementsprechend hat er nicht nur seine Provision bekommen, weißt du, sondern er hat auch noch das Geld bekommen als sechstes Bandmitglied. Und er hat ja vorher Flugzeuge gehabt, im Endeffekt. Der war irgendwie Flugzeugdude und hat Flugzeuge vermietet, was sind ja aber auch alles irgendwie so sehr schwammig war. Und er hat sich so ein Schneeballsystem aufgebaut, indem er Kohle von Flugzeugsachen bekommen hat. Die hat er dann wieder irgendwo anders in eine Bank reingesteckt, hat sich dann einen Kredit geholt. Und wenn der Kredit weg war, ist er dann zur nächsten Bank gegangen, hat sich wieder einen Kredit geholt und hat damit den alten abbezahlt. Weißt du, so ein komplettes Schneeballsystem, was dann irgendwann völlig in sich zusammengebrochen ist. Und schaut euch die Doku an, die ist auf jeden Fall sehr gut. Aber so ungefähr hört sich das dann halt
oder
auch an.
Oder schaut euch jede dritte YouTube-Werbung an, die ich halt reinbekomme.
Ja, oder macht das, genau. Ja, das ist.
Wisst ihr, früher war ich ein fetter Kerl in einem Rollstuhl.
Ja, und jetzt setze ich mich auf den Stuhl und mach auf den Stuhl 3 Monate lang hier Übungen und sehe halt aus wie Jean-Claude Van Damme. Ja, herzlichen Glückwunsch, funktioniert nicht, habe ich gemacht. Geht nicht. Ja, das ist Quatschi.
Ja. Ja, aber das Ding ist gelutscht. Also ich glaube, er hatte noch gesagt, wenn du Bock hast, können wir das ganze Gespräch nochmal vertiefen. Und ich soll ihn nochmal anrufen oder per WhatsApp nochmal eine Nachricht schreiben.
Eine WhatsApp
halt. Eine Sprachi. Aber an sich ist das Ding, da gibt's halt auch nichts mehr Neues zu hören. Ich hab gedacht, man kann so tief und reißerisch in so eine Art Spiegel.
Du hättest dich dummer stellen sollen, Alter, wirklich. Ja. Du warst einfach, das kannst du halt nicht. Ich verstehe das auch, dass du das nicht kannst. Aber du hättest wirklich.
Ich dachte, ich hätte mich schon dumm gestellt.
Nee, anscheinend nicht.
In dem Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwie riecht er die Lunte, habe ich ihm halt ausgefragt.
Ja.
So, und dann hast du halt so eine Band wie Fetzer.
Also machst du jetzt einen Song mit denen? Das ist ja die Frage. Kannst du ein Feature mit Fetzer machen?
Fetzer.
Das ist also ein Scheißname, ey.
Tut uns leid.
Oh Mann. Oh. Apropos Scheißname, also gar nicht Scheißname, überhaupt gar nicht Scheißname. Ich war am Wochenende ja unterwegs und wir waren am Samstag beim wunderschönen Rocken am Brocken. Warst du schon mal da?
Wir haben da mal gespielt.
Ihr habt da auch schon mal gespielt, ernsthaft?
Ja, wir haben da mal gespielt und wir kamen halt ein bisschen zu spät, weil ich einen Autounfall gebaut habe.
Okay.
Nein, ich habe nicht einen Autounfall gebaut. Vor uns war jemand im Kombi, der gedacht hat...
Ah, die Geschichte, ich erinnere mich.
Jemand im Kombi, der gedacht hat, oh, hier ist ein Gefälle, ich bremse hier einfach mal ab, ohne zu blinken. Und dann war dadurch, dass wir einen hinteren Trailer gehabt haben drauf, war der Bremsweg halt doppelt so lang und dann sind wir den vorne raufgekracht.
Aber ihr habt noch gespielt da?
Wir haben noch gespielt.
Erinnerst du dich noch an, wie lange ist das her?
Oh, das müsste schon 5 Jahre her
sein. Okay, dann war es wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner, glaube ich. Oder hatten die da auch schon 2 große Bühnen?
Ich kann mich, die hatten eine Zeltbühne und eine etwas größere Bühne, wo nach uns Meute drauf gespielt haben.
Okay, dann ist es auf jeden Fall größer geworden. Die haben wirklich eine sehr, sehr schöne große Mainstage. Noch eine kleine daneben. Und dann haben die hinten rechts im Wald nochmal so eine DJ-Geschichte. Das sah aus wie so eine riesengroße Eule. Ich sag immer, es war eine Eule. Und in der Mitte war halt so ein DJ-Fenster, wo halt die DJs drin gesessen haben und dann hier Elektromucke gespielt haben. Und oben in der Eule waren halt so Feuerflammen und so ein Scheiß. Und das war voll krass. Das war in so einem Wald. Dann gab es links noch irgendwie eine Bühne auch in so einem Wäldchen. Und das ganze Gelände hatte so riesengroße Lampenschirme auf so Holzpfähle.
Oh, das stelle ich mir aber richtig
gemütlich
vor.
Es war super süß, es war super sweet, es war ein ganz, ganz tolles Festival und wir sind vom Braunschweig Applausgarten sind wir nachts losgefahren und von da sind es 80 Kilometer bis zu Rocken am Brocken. Das bedeutet, dass wir alle gedacht haben, naja, wir fahren jetzt um 12:30 los, dann sind wir so um 2:45 da, dann können wir auf jeden Fall ja noch Party machen, so. Und dann habe ich halt der Veranstalterin geschrieben, beziehungsweise meiner Artist-Care-Frau, ich so, ey, wie sieht's aus? Was passiert denn bei euch noch, wenn wir da um 14:45 ankommen? Und dann sagte sie so, ja, da haben wir noch Elektro und Indie-Disco. Und ich so, geil, Indie-Disco, das ist ja super. Wir sind dann und dann da, wäre voll schön, wenn wir schon direkt parken können, wenn du uns auch schon ein Bändchen geben kannst, vielleicht hast du auch noch ein paar Getränkemarken für uns, dass wir nichts bezahlen müssen. Ja, kriegen wir alles hin. So, dementsprechend sind wir von Braunschweig losgefahren und ich kenne mich ja. Wenn der Night dann losfährt und ich müde bin, dann lege ich mich ins Bett und penne. Also konnte ich das halt nicht machen, dann wäre ich nicht wieder aufgestanden. Dementsprechend habe ich angefangen zu trinken.
Alkohol.
Alkohol. Ich habe Alkohol getrunken. Ich habe Wodka getrunken. Und wir hatten eine 9 Miles Flasche. Heißt der Wodka so?
Kenne ich nicht.
Ja, das ist irgendwie so ein Wodka. Und den haben wir halt getrunken. Und irgendwann saß Jen, unsere großartige Sängerin, vor mir und hat unten an der Bauchflasche unten sozusagen einen Knopf gedrückt und dann ging ein Strobolicht in diesem Wodka an. Alle anderen, die das hören, denken sich, bist du doof, Tanja? Klar macht es das. Ich wusste es nicht. Ich habe geguckt, wie ein Kind an Weihnachten, wenn der Weihnachtsbaum angeht. So habe ich geguckt. Es war großartig. Dementsprechend haben wir uns da betrunken, dann sind wir da angekommen und wir waren alle relativ angeschickert und sind dann noch auf die Indie-Party gegangen. Und wir standen dann, wollten dann Getränke bestellen. So, und dann habe ich gesagt, so, hey, ich hätte gern einen Wodka Red Bull. Und hat er gesagt, ah, leider haben wir keinen Wodka mehr. Ich so, ah, das ist aber auch scheiße. Ich so, was machen wir denn jetzt? Und er so, naja, trinkst du einfach mit Gin. Ich so, ja, ich mag aber keinen Gin. Ja, da machst du einfach Red Bull mit Gin. Da schmeckst du den Gin nicht. Ich so, das ist eine hervorragende Idee, dachte ich. Es schmeckte total lecker, weil es einfach nur nach Red Bull geschmeckt hat. Und dann haben wir bei dieser Indie-Party getanzt und das war alles ganz schön. Unser Nightliner-Fahrer Tom war mit dabei, unser Lichtmann Pascal war dabei und Jan war dabei, Ria war dabei. Und dann standen wir halt so im Matsch, weil es hat einen Tag vorher geregnet. Und dann standen wir im Matsch und haben halt auf dieser Indie-Party getanzt und haben uns noch schön einen reingestellt. Das war ein richtig schöner Abend. Anderen Tag bin ich aufgestanden und da war es dann nicht mehr so schön, weil ich halt um 4:30 im Bett war und um 8 Uhr bin ich schon wieder wach geworden.
Senile Bettflucht, genau. Eines Tourmanagers.
Und mir ging es den ganzen Tag nicht ganz so gut. Und ich sage mal so, du kennst mich, wenn ich einen Kater habe, bei mir kommt dann sehr viel ungefiltert raus. Also es wird.
Ja, du bist unerträglich dann.
Doch,
ich finde, du bist unerträglich.
Okay, das fanden die anderen jetzt nicht. Fanden das eher sehr lustig. Ich war trotzdem immer noch total süß, aber alles, was ich gesagt habe, kam sehr ungefiltert raus. Und Ria musste mir 2-3 Mal, ist sie zu meinem Ohr gekommen und hat gesagt: So, Daniel, das musst du leiser sagen, das kam gerade sehr ungefiltert raus. Es war ein sehr harter Tag, weil ich wirklich böse gekatert habe und dann war es auch noch so richtig warm. Und dann hat aber. Also wir standen dann auf der Bühne, haben gesagt, ey, wir sind Gutschaftgeflüster und können wir schon mal so ein paar Sachen klären, haben wir so ein paar Sachen geklärt. Und dann kam auf einmal so ein Typ an und sagte so, ey, bleibt euer Nightliner da stehen? Und ich so, ja, der bleibt da stehen. Okay, cool, ich muss daneben noch einen Nightliner stellen. Ich so, hey, es kommt doch keiner mehr mit einem Nightliner. Er so, doch, die Tiny Wolves kommen mit einem Nightliner.
Die Tiny Wolves?
Ich so, wer? Er so, ja, die Tiny Wolves. Und dann kam unsere Künstlerbetreuer an und sagte so, ah, kennst du die nicht? Ich so, nee, was ist denn das? Sie so, ja, das ist ein Kinderchor, bestehend aus 40 kleinen Mädels, ich glaube, ein Junge war dabei, glaube ich. Ich glaube, zwischen 6 und 8, so ist die Range. Und ein musikalischer Leiter, also ein Typ mit Gitarre. So. Und die kommen jetzt gleich mit dem Reisebus an und mit ihren Eltern und die kriegen im Catering halt irgendwie Apfelschorle und Chicken McNuggets. Und ich so, wie, die kriegen Chicken McNuggets, will ich auch. Und dann sind die angekommen, es war alles total süß, die hatten alle so die gleichen T-Shirts an und so und waren total aufgeregt, da waren noch ein paar Eltern mit, die das Ganze noch so ein bisschen mit betreut haben und so. Und die liefen dann halt da im Backstage rum. Ich so, ja, denk mir so, was, ne, was soll das schon passieren, was sollen die da irgendwie schon großartig machen? Und dann haben wir uns den Soundcheck angeguckt, durch Zufall, weil wir gerade irgendwas am FOH gemacht haben. Und dann stehen da halt so 40 kleine Menschen auf der Bühne und fangen auf einmal an, einen Soundcheck zu machen. Und das war wunderschön. Also das war, die haben einfach Songs genommen, ob das jetzt Coldplay war oder Betteroff, die haben zwei Songs von Betteroff einfach gecovert. Dussmann und Platz am Fenster heißt er, glaube ich. Und das war wunderschön. Wir haben gesagt, okay, das müssen wir uns angucken. Dann stand eine Mutter vor uns und die sagte, weil wir standen da schon so halb Tränen in den Augen, weil das halt so süß war. Und meinte die Mutter so, ja, wartet mal, wenn die spielen, der letzte Song ist Fix You. Und ich so, wir alle vier so, oh Gott, Fix You ist eh schon so ultra traurig. Und wenn jetzt auch noch von Kindern gesungen wird, so, oh mein Gott. Und sie meinte, bei dem letzten Ding war es wohl so, dass da, wo mehrere Leute mit Slipknot-T-Shirts standen auf irgendeinem anderen Festival, so Männer halt auf so einem Metal-Festival, die bei dem Song alle geheult haben wie Babys. Und dann haben wir uns diese Show angeguckt. Und nicht nur wir haben uns diese Show angeguckt, auch der Sänger von Team Scheiße hat sich diese Show angeguckt, weil die einfach Karstadt, genau, einfach gecovert haben. Von Team Scheiße. Und das war einfach so, okay, was passiert hier gerade? Und wie gesagt, Betteroff haben sie gecovert und Luftbahn von Deichkind, ein Song von Materia, da haben sie hinten noch dran Schönheit der Chance mit reingenommen von Tomte. Und also das war einfach der absolute Wahnsinn. Also wer irgendwie, ich wünsche mir auch direkt einen Song von Tiny Wolves auf die Spotify-Playlist. Die haben einen Song auf Spotify, Free Fallen von Tom Petty. Und die haben jetzt ein Album aufgenommen, was man auch kaufen konnte. Also kommen bald neue Songs. Und die spielen am 18.8. spielen die im Knust.
Nein.
Mit den Hanse-Mädchen zusammen. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich das anzugucken. Das ist herzallerliebst, das ist herzzerreißend. Wenn ihr mal wirklich wieder fröhlich sein wollt, aber gleichzeitig weinen wollt, geht ihr bitte dahin, weil das unfassbar schön ist und diese Mädels so einen Bock haben und so einfach so ein Rockstar-Leben leben. Die haben Tag vorher haben die auf dem Apple Tree Garden gespielt. Das ist halt voll krass, das ist halt total gut. Und der Typ, der musikalische, mir fällt der Name nicht ein, es tut mir total leid, der musikalische Leiter, der halt im Endeffekt Gitarre spielt, und das ist nur ein Typ, der spielt so Cajon, der geht auch so süß mit den Kindern um, weißt du, also der redet auch einfach total süß mit denen. Und wenn halt irgendwie was falsch läuft, wird das halt total süß verpackt. Und nicht, also ne, das war alles, da war so viel Liebe auf dieser Bühne. Und weil die Leute, die es gehört, es war bumsvoll, das war die erste Band um 14 Uhr und da stand irgendwie das komplette Rocken am Brocken Publikum war da. Ich glaube, da haben die Leute im Wecker gestellt, anders kann ich mir das nicht vorstellen, sind aus dem Zelt gefallen, völlig besoffen, ohne Duschen, ohne Essen und haben sich das angeguckt. Es gab eine Wall of Death, es gab ein Pogo zu Rockstar. Hey now, you're a Rockstar, weißt so, ja. Da gab's ein Pogo, Alter. Alle haben gesprungen. Alle haben sich auf den Boden gehockt und sind dann hochgesprungen und so. Es war unfassbar süß. Und zwei von diesen Mädels fanden das so überwältigend, weil auch immer während der Songs die ganze Zeit so Tiny Wolves, Tiny Wolves oder so Wolfsgeheul gemacht worden ist von den Leuten. Also völlig absurd. Und zwei von diesen Mädels fanden das so berührend, dass die erstmal angefangen haben zu heulen. Dann standen die da auf der Bühne und die eine hat so angefangen zu heulen, dann die anderen Mädels alle zu ihr hin und haben sie im Arm genommen. Und das war einfach, oh Gott, das war so herzerreißend. Du glaubst das? Und bei Fix You, ich kann dir nur sagen, dass bei Fix You 85% der Leute, die da standen, geheult haben. Überall hast du nur weinende Typen und weinende Männer. Also vor Glück, also ne, weil es halt so schön war.
Du
ne?
Auch.
Ich auch, wir haben im alle geheult. Hey, Jan, Ria und ich, wir standen da, wir haben alle Tränchen verdrückt. Das war der Wahnsinn. Also wenn ihr wirklich aus Hamburg kommt und einfach 11,50 Euro ausgeben wollt, das kostet 11,50 Euro im Knust. Es fängt, 16 Uhr ist, glaube ich, Einlass, 17 Uhr fängt das an. Kauft euch bitte Tickets, macht das Knust voll, weil die haben das echt verdient. Guckt euch Tiny Wolves und die Hanse-Mädchen, auch die Hanse-Mädchen, großartig im Übrigen, kannte ich vorher nicht, habe ich mir angehört, finde ich geil. Guckt euch das bitte an, weil das wirklich der absolute Hammer ist. Also ich gehe auf jeden Fall dorthin und werde mir das nochmal reinziehen. Kauft dir ein Ticket, Alter, 11,50 Euro.
Bin ich mit dabei. Wann?
18.8. ist ein Sonntag. Da hast du nichts zu tun.
Ja, siehst du.
Das ist ein Sonntag.
Ja.
So. Aber Rocken am Brocken war total geil. Es hat super Bock gemacht. Wir haben vor Disaster gespielt.
Ja.
Es war bumsvoll. Es war also ein legendäres Konzert. weil das Publikum halt so dermaßen hart Bock hatte. Also die sind direkt beim Intro, bei Ketchup, war irgendwie bis hinterm FOH sind die gesprungen. Das war total krass. Und auf einmal hat es nach 40 Minuten so, oder 50 so, dermaßen angefangen zu pissen. Also wirklich, das war absurd. Und wir hatten vielleicht einen Anteil von 20% der Leute, die abgehauen sind. Und die anderen haben einfach noch eine Stunde
mitgefeiert.
Also auf 45 Minuten sind die da geblieben im strömenden Regen. Wir hatten Leute, die Bauchklatscher in Schlamm gemacht haben. Es wurden extra Wall of Desk, also alles sind auseinandergegangen, damit Leute im Schlamm halt springen konnten. Es gab Ratschläge, Crowdsurfen und whatever. Es war absurd. Also wirklich, die ganze Bühne war komplett nass vorne. Du musst alles nach vorne schieben. Und die Stage-Leute waren nur am Abdecken von allen möglichen Sachen. Den Leuten war das scheißegal. Die haben gefeiert bis zum verfickten letzten Song. Also das Konzert war wirklich legendär.
Ach Daniel, du hast den Sommer deines Lebens, wa?
Ja, der Sommer ist bis jetzt ziemlich gut, auf jeden Fall.
Tja, sagen wir einfach mal, was haben wir aus dieser Folge gelernt?
Fahrt alle zum Brocken am Brocken, hört euch Tiny Wolves an, vertraut keinen Leuten
über 40,
auch nicht, wenn die Leute über 40 eure Freunde sind. Was haben wir noch gelernt? Turbo-Jugendtage sind gar nicht so schlimm, wie man gedacht hatte, obwohl ich trotzdem nicht hingehen würde.
Ist ein Hort der Kommunikation. Also kommt immer drauf an, in welcher Form die Kommunikation läuft. Ja. Sagen wir so, es wurde viel Bier getrunken und ich glaube, deren Bestand vom Molotow an Bayreuther Bier wurde schon am Freitag getilgt.
Ist es so?
Ja. Ich glaube, die waren sehr überfordert damit, wie viel Bier eigentlich gesoffen wird. Die taten mir allen auch wirklich leid, alle Mädels dahinter am Tresen. Weil die Leute, die halt irgendwie 2 Tage hintereinander gearbeitet haben, die sahen alle auch wirklich aus, als wenn sie 2 Tage ohne Schlaf gearbeitet hätten.
Ach du Scheiße.
Ja, ist gar kein Problem.
Wir haben eine
fantastische Playlist.
Genau, die da heißt Astra Colada Nachtasyl. Und da wünschen wir uns immer großartige Songs drauf.
Tiny Wolves.
Und ich wünsche mir auf jeden Fall Tiny Wolves mit Free Fallen. Dann wünsche ich mir auch wegen Tiny Wolves von Better auf Platz am Fenster. Und ich wünsche mir von Wilson Phillips, Hold On. Großartig. Hört alle wieder Wilson Phillips.
Welcher Song ist denn das
mit Hold On? Warte.
Nicht anmachen?
Ach, schade.
Nee, selber singen.
Nee, selber singen kann ich eh nicht.
Nicht anmachen, selber singen. Ich habe einfach nur gerade ein bisschen Billie Eilish.
Okay.
Ich habe jetzt gerade einfach nur ein bisschen Billie Eilish. Das ist auch so eine Newcomer-Künstlerin. Guest featuring Billie Eilish.
Okay.
Also Charlie XCX mit Billie Eilish.
Und ich wünsche mir von der wunderbaren Paula Carolina, die hat am Freitag einen Song rausgebracht. Der heißt Extra und der ist wirklich großartig. Dazu wird es, ich weiß gar nicht, ob...
Der ist extra gut.
Genau, der ist extra gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber da wird es anscheinend, es gibt schon den ersten Remix dazu. Es wird dort, für den Song gibt es Remixe von Menschen, die den Song geil gefunden haben.
Und einer ist von Scooter.
Nee, einer ist auf jeden Fall von einer Band, die ich betreue und der wird, glaube ich, ganz, 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 ganz dolle großartig. Das kommt in den nächsten Wochen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber ich habe ja nicht gesagt, welche Band das ist.
Kann man sich auch gar nicht vorstellen, ne?
Nee, ich habe ja ein paar, darum geht's ja nicht. So, aber hört euch den Song an, der ist großartig.
Ja gut, dann sagen wir einfach mal vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, ihr Schnuggis.
Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, auf Spotify gibt es Herzchen.
Genau, gibt uns ein Herz.
Die kann man anklicken.
Ja.
Bitte, da fühlt sich das. Der Algorithmus richtig gut bei.
Ja, ich auch im Übrigen.
Aber wir verlieren langsam, also Spotify verliert langsam die Oberhand. Wir haben sehr viele Menschen, die uns auf Apple Podcast hören.
Okay,
wir haben sehr viele
Apple Podcast-Hörer.
Also Platz 2 wird gerade hart verteidigt. Amazon Prime wurde weggestoßen.
Okay.
Platz 2 ist jetzt Apple.
Ja, hallo Apple-User. Schönen guten Tag.
Genau.
Wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.